Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich glaube, man hört mich noch nicht. Jetzt, so langsam kommen wir. Sehr gut. Schön, heute Morgen hier zu sein. Schön, heute Morgen mit euch vieren Taufe feiern zu dürfen. Schön, ganz unterschiedlich zu hören nachher von euch, wie individuell ihr Gott kennengelernt habt, wie ihr verstanden habt, dass ihr Jesus Christus braucht. Und ich freue mich vor allem auch heute Morgen hier diese Taufe miterleben zu dürfen, weil ich ganz individuell darüber staune, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Teilweise durfte ich das live miterleben oder ganz nah miterleben, manche Entwicklungen, manche Kämpfe, manche Herausforderungen. Und ich freue mich riesig darüber, wie Gott das so in eurem Leben getan hat und bewirkt hat. Aber es ist auch für uns als Gemeinde heute eine absolute Premiere. Und zwar haben wir noch nie drei Juristen getauft. Ja, also das bedeutet für uns einen enormen Druck. Hier muss alles mit rechten Dingen zugehen. Es muss absolute Gerechtigkeit vorherrschen. Ich habe das schon im Taufunterricht zu spüren bekommen. Da wurde jede Formulierung in meinem Taufskript, in meinem Handout, wurde kritisch geprüft. Das bedeutet nachher für uns, dass wir mit der Stoppuhr genau gucken müssen, wenn jeder Einzelne von denen erzählt, wie er zu Jesus gefunden hat, ja, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht, alles gleich wird. Das bedeutet nachher, dass ihr alle mit drauf achten müsst, dass keiner länger unter Wasser bleibt als der andere. Ja. Und was könnten wir Besseres tun, als einen Mann des Rechts, einen langjährigen, erfahrenen Juristen heute hier als Täufer zu haben? Andreas Angerer wird euch nachher taufen. Genau, und ich glaube, Gerechtigkeit, Gesetz und Rechtsprechung, das sind Dinge, mit denen große Worte einerseits, aber mit denen ihr als Juristen ständig zu tun habt. Eigentlich muss man ja sagen, als Jurastudenten, oder ich habe überlegt, wie formuliert man das, sind ja noch keine Juristen, entweder Juristen in Arbeit oder möchte gern Juristen, weiß ich nicht, wie man das ausdrücken würde, aber das ist euer Lebensalltag. Und dann haben wir inmitten von diesen drei Möchtegern-Juristen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, einen Vollblut-Informatiker, der dazwischen sitzt und der sich ebenfalls mit irgendwelchen Bestimmungen und Datenschutzverordnungen auseinandersetzen darf, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Egal ob Jurist, Informatiker, Sozialarbeiter, Koch, Erzieher, Handwerker oder wer auch immer, jeder einzelne Bürger unseres Landes, jeder von uns, hat tagtäglich mit diesen Themenfeldern Gesetz, Verordnungen, Verantwortlichkeit und Rechtschaffenheit zu tun. Denkt nur mal daran, heute Morgen, wie ihr hierher gefahren seid, vermutlich seid ihr an einigen von diesen runden Schildern vorbeigekommen, mit so einem roten Rand, wo Zahlen drinstehen. Ich hoffe, sie sind euch aufgefallen. Vielleicht hat der ein oder andere heute Morgen auch schon unbewusst ein Foto oder ungewollt vielmehr ein Foto gemacht. Auf dem Weg von mir her wurde das nicht, aber ich bin von einer Richtung natürlich nur gekommen. Also wir haben heute Morgen schon irgendwie zu tun gehabt damit, dass es ein Gesetz gibt, dass es Bestimmungen gibt. Und unsere ganze Welt funktioniert nach irgendwelchen Bestimmungen. Unsere ganze Welt funktioniert nach Regeln und ohne Regeln würde diese Welt auch gar nicht funktionieren. Ja? Alles muss mit rechten Dingen zugehen. Und dieses ganze Denken von Bestimmungen, von Gesetz, von Rechtsprechung, das kommt nicht von ungefähr. Nein, Gott, der Schöpfer, der Erfinder dieser Welt, der hat Regelungen und Gesetze, Gebote eingesetzt. Gott selbst hat sie eingesetzt und es gilt, diese Gebote, diese Gesetze, diese Bestimmungen zu halten. Und schlussendlich wird so sein, dass Gott auch unser Leben anhand von seinen Bestimmungen bewerten wird. Nun kann man sagen, ja gut, der Tag der Bewertung über mein Leben, der steht noch weit aus, weit weg und ich fühle mich noch nicht so, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste. Aber wie weit auch immer er noch weg ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass dieser Tag der Bewertung uns eines Tages einholen wird. Und die Frage, die dann da sein wird, wenn dieser Tag der Bewertung da ist, die lautet, wie steht es um meine Gerechtigkeit vor Gott? Das ist unser Thema von heute Morgen, über das ich mit uns ein bisschen nachdenken will. Wie steht es um meine Gerechtigkeit vor Gott? Man könnte es anders ausdrücken, wie stehe ich dann vor ihm mit meinem Leben, wie bewertet er mein Leben? Und ich will mit uns dazu heute Morgen ein kurzes Gleichnis anschauen, also eine Geschichte, anhand der etwas verdeutlicht werden soll, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen Lukas 18, die Verse 9 bis 14 lest. Ihr könnt das entweder in euren eigenen Bibeln tun oder ihr findet auf dem Liedblatt ganz am Ende auch diesen Text. Nicht wundern, da ist ein Druckfehler, da steht Lukas 19, aber es ist Lukas 18, Vers 9 bis 14. Und ich lese uns diesen Text. Er, und damit ist Jesus gemeint, sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir führen uns zunächst mal vor Augen an dieser Stelle, über wen Jesus da redet, ja, in welche Situation hinein er das da sagt. Er erzählt dieses Gleichnis, diese Geschichte, und er hat dabei einen bestimmten Typ Mensch vor Augen. In Vers 9 heißt es, dass Jesus zu Menschen sprach, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Also etwas anders ausgedrückt, Menschen, die sehr viel auf sich selbst hielten, die vor Selbstüberzeugung nur so strotzten, ja, die moralisch gesehen, zumindest in ihren eigenen Augen, ganz oben mitspielen. Sie dachten, dass ihnen keiner das Wasser reichen kann, wenn es darum geht, gerecht zu sein. Und gerecht meint an dieser Stelle, wie so oft in der Bibel, nicht die zwischenmenschliche Gerechtigkeit, also nicht in dem Sinne, ich gebe einem Kind ein Gummibärchen und muss der Gerechtigkeit halber dem anderen dann auch Gummibärchen geben. So ist das hier nicht zu verstehen, sondern vielmehr meint gerecht hier insgesamt moralisch gut, unschuldig oder dem Willen Gottes entsprechend in allem. Ja, also Jesus spricht hier zu Menschen, die dachten, dass sie nicht nur vor Menschen gut dastehen, sondern auch vor Gott. Und einerseits waren diese Menschen voller Selbstüberzeugung und voller Selbstvertrauen, aber auf der anderen Seite waren sie auch absolut herabschauend auf andere. Und so heißt es hier in Vers 9 ja auch, dass sie die Übrigen verachteten. Ich vermute mal, wir kennen alle solche Menschen, wenn wir das so hören, ja, die sich für etwas Besseres halten und die das andere auch immer wieder spüren lassen, vielleicht durch ihre Worte oder durch ihre Taten, durch ihre Blicke, durch ihre Ignoranz, durch was auch immer. Und ich weiß nicht, wie ihr solche Menschen erlebt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass solche Menschen bei den allermeisten von uns eher abstoßend sind. Ja, Menschen, die voller Stolz sind, Menschen, die dich immer wieder spüren lassen, dass sie etwas besser können, dass sie mehr besitzen, dass sie vielleicht erfolgreicher sind, schöner sind, attraktiver sind, und sie müssen sich immer wieder zur Schau stellen. Es kann gut sein, dass dir jemand vor Augen kommt, wenn ich das so sage, und eigentlich stößt uns das ab, wenn Menschen in ihrer Eigenwahrnehmung so drauf sind. Aber wenn wir den Blick mal von den anderen wegrichten auf uns selbst, dann finden wir uns vielleicht in so manchem Gedankengang an dieser Stelle selbst mehr wieder, als uns das lieb ist. Ja, oder wer kann schon von sich behaupten, dass es keine Momente in seinem Leben gab, in dem, oder vielleicht sogar gibt, in dem er nicht auf andere verächtlich schon mal herabgeschaut hat, in dem er sich für was Besseres gehalten hat. Vielleicht ist das bei vielen von uns nicht ständig der Fall und du würdest dich da nicht so drin wiederfinden, dass du sagst, ja, also das trifft mich total. Aber trotzdem glaube ich, wenn wir ehrlich sind, gibt es diese Momente, wo wir vor Selbstüberzeugung strotzen und wo wir in irgendeiner Form auch suchen, dass andere das honorieren, dass andere uns anerkennen. Manchmal ist das ganz verkappt und manchmal ist das auch ein bisschen offensichtlicher. Aber am Ende des Tages ist es nicht entscheidend, wie wir vor Menschen dastehen, sondern vor Gott. Und genau da knüpft Jesus ja mit diesem Gleichnis an und genau darum dreht sich ja unsere Fragestellung von heute Morgen. Wie steht es um meine Gerechtigkeit vor Gott? Drei Punkte wollen wir uns heute Morgen dazu anschauen, rund um diese Fragestellung. Und der erste Punkt heute Morgen, der lautet erstens der fatale Fehlschluss, selbstgerecht. Ja, der fatale Fehlschluss, Doppelpunkt, selbstgerecht. Vers 10 bis 12 spricht davon. In Vers 10 erzählt Jesus uns von diesen zwei Menschen, die zum Beten in den Tempel hinaufgegangen sind. Und der Tempel war damals der Ort für die Juden, wo Gott selbst wohnte. Wo man Gott Opfer darbrachte, wo man ihn anbetete. Es war das Zentrum des jüdischen Glaubens damals. Und dort gehen diese zwei hinauf, also der eine, der Pharisäer, und der andere, ein Zöllner. Und der Pharisäer, der gehörte damals zu den absolut gläubigsten Menschen. Das waren Typen, die kannten das Alte Testament sehr gut, die waren sehr fit da drin und die haben peinlichst genau darauf geachtet, die Gesetze Gottes tatsächlich zu befolgen. Das heißt, die waren die ganz frommen ihrer Tage. Nach außen hin gesehen waren sie moralisch eine glatte Eins. Der Zöllner auf der anderen Seite war moralisch gesehen von seinen eigenen Volksgenossen als eine glatte Sechs verschrien. Und die Zöllner, von denen hier die Rede ist, das waren ebenfalls Juden, aber das waren Juden, die sich vor den Karren der Römer haben spannen lassen. Israel war damals unter römischer Besatzungsmacht und diese Zöllner, das waren die Menschen, die letztendlich für die Römer die Steuern eingetrieben haben. Also das heißt, entgegen jeder Loyalität zum eigenen Volk haben sie sich dem Feind gewissermaßen verpflichtet. Aber das war noch nicht alles, sondern sie waren auch dafür bekannt, dass sie immer deutlich zu viel genommen haben. Das heißt, sie waren ein Pack von Lügnern und Betrügern und so waren sie verschrien. Augenscheinlich steht hier also, wir machen eine kurze Pause, augenscheinlich steht hier also moralisch gesehen schwarz und weiß gegenüber. Und von beiden erfahren wir, wie sie beten und wie sie sich an Gott wenden. In Vers 11 heißt es, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Stell dir mal vor, du stehst neben jemand, der so betet. Was würde dir durch den Kopf gehen, wenn du neben jemand bist und du hörst ihn so beten? Auf Deutsch gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so ein Versager bin wie die übrigen Menschen. Gott, ich danke dir, dass ich deutlich besser dastehe als wer oder als was. Vielleicht als mein fluchender Arbeitskollege oder als diese linke Bazille, mit der ich immer wieder zu tun habe. Oder als mein jähzorniger Nachbar oder der abgestürzte Alkoholiker, der am Ende der Straße wohnt. Oder diese Machthaber oder dieser untreue Ehemann oder diese Lästertante oder. Hast du jemanden schon mal so beten hören? Oder vielleicht hast du sogar selbst schon mal so gebetet? Ich vermute mal, viele werden sagen, nee, also gebetet habe ich so noch nie. Ja, das wäre ja doch sehr anmaßend. Und es kann sein, gebetet vielleicht noch nie, aber wenn ich weiter fragen würde, hast du vielleicht schon mal so gedacht? Dann müssen wahrscheinlich die allermeisten von uns sagen, ja, also in der Hinsicht kann ich mich nicht so ganz freisprechen. Wo aber ist der wesentliche Knackpunkt bei der ganzen Sache? Hat der Pharisäer so absolut Unrecht mit seiner Aussage? Und bedeutet das hier, dass wir einfach jeglichen moralischen Anspruch über den Haufen werfen sollen und das war's dann? Will uns das dieses Gleichnis sagen? Nein, das will es absolut nicht sagen. Ich bin mir sicher, hätten wir den Pharisäer von damals live miterlebt, dann wären wir mit Sicherheit beeindruckt gewesen von diesem Menschen, von seiner Disziplin, von seiner Genauigkeit gegenüber den Gesetzen, von seiner Hingabe. Weil wer fastet schon konsequent zweimal die Woche? Und wenn er wirklich alles verzehntet, was er erworben hat, dann stellt er viele Menschen damit wirklich in den Schatten. Aber die große Frage lautet ja dann, macht ihn das gerecht vor Gott? Ja, reicht das vor Gott? Und da kommen wir zum Kern des Problems dieses Pharisäers und auch vieler Menschen heute. Wenn es darum geht, vor Gott gerecht zu werden, dann müssen wir unweigerlich den Maßstab Gottes an unser Leben anlegen. Der Maßstab sind dann nicht andere Menschen, sondern Gott. Und wir tun das ja an anderer Stelle auch. Denken wir mal an die Schule, für manch einen zurück, für manch einen mittendrin. Da kennen wir das ja auch. Das Benotungssystem in der Schule, normalerweise, ich weiß, es gibt immer diese Schnittherabsetzungen und so weiter, aber grundsätzlich, das Benotungssystem in der Schule funktioniert ja so, dass es nicht darum geht, zu gucken, wie schneidet denn der Durchschnitt der Schüler ab, sondern welche Erwartungen hat der Lehrer und werden die erfüllt von dem Schüler oder nicht. Und übertragen ist es auch vor Gott für uns nicht entscheidend, wie andere abschneiden, auch nicht, wie wir im Vergleich zu anderen abschneiden, sondern wie ich vor seinem Anspruch am Ende stehe. Und nun ist Gottes Anspruch an mein Leben, dass ich mir niemals etwas zu Schulden kommen lassen habe. Also kein schlechtes Wort, kein böses Verhalten, absolute Ehrlichkeit zu jeder Zeit, keine Undankbarkeit, kein Herabschauen auf andere, kein Neid anderen gegenüber, kein Zorn, keine Begehrlichkeiten gegenüber anderen Frauen oder Männern, kein schlechter Gedanke, keine falschen Motive, nichts. Ja, und wir merken, es geht um viel mehr als außen, es geht auch um innen. Und zudem verlangt Gott von uns, dass ich ihm zu jeder Zeit in meinem Leben die Ehre darbringe, die ihm gebührt. Und dass ich ihm zu jeder Zeit meines Lebens dankbar bin. Man könnte vieles weitere aufzählen an dieser Stelle. Gottes Anspruch an dein und mein Leben, der ist, dass wir vollkommen heilig und gerecht sind. So beschreibt das die Bibel. Also in jeder Sekunde meines Lebens absolut so gedacht, gehandelt und geredet, wie es Gott gefällt. Das ist der Maßstab. Daran müssen wir unser Leben anlegen und daran wird Gott eines Tages unser Leben anlegen. Und dann zählt nicht mehr, ob es andere gab, die noch schlimmer waren als ich oder du. Ja, also irgendwelche Verbrecher, irgendwelche Mörder, irgendwelche Perverslinge, vielleicht irgendwelche Betrüger oder offensichtliche Heuchler, die wir auch in den Nachrichten so bekommen, teilweise sogar in der kirchlichen Landschaft. Das ist alles dann nicht so entscheidend, sondern schlussendlich wirst du eines Tages vor Gott stehen und dann wird Resümee über dein und mein Leben gezogen und allerspätestens dann wird ein jeder von uns feststellen, dass er sagen muss, ich bin nicht gerecht. Ich erfülle diesen Anspruch Gottes nicht. Ich genüge dem einfach nicht. Der fatale Fehlschluss dieses Pharisäers und auch vieler Menschen heute besteht daran, dass sie denken, ich selbst bin gut genug und ich kann aus eigener Kraft vor Gott bestehen. Ich kann aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden. Und dabei machen sie sich selbst was vor. Wie der Pharisäer hier. Wenn du nochmal in den Text hineinschaut, dann heißt es ja da, er betete bei sich selbst. Und das klingt fast so, als redet er selbst sich gut zu. Ja, als beweihräuchert er sich selbst vor Gott. Und so sind viele Menschen bis heute. Sie denken, dass sie moralisch gesehen, verhältnismäßig, ein ganz gutes Leben haben. Und dass sie an sich schon ganz gut sind. Nun wird so der ein oder andere vielleicht sagen, na gut, also 100% von diesem Anspruch Gottes, den werde ich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, nicht erfüllen. Aber so starke 90% oder so, das müsste eigentlich schon hinhauen. Und dann denken sie, und bei den restlichen 10, die ich vielleicht nicht erfüllt habe, da wird Gott schon gnädig ein Auge zudrücken. Aber jeder, der so denkt, der wird eines Tages... Jeder, der so denkt, wird eines Tages ein bitterböses Erwachen erleben. Weil Gott wird seinen Anspruch nicht um 1% herabsetzen. Wenn er das tun würde, dann würde Gott selbst aufhören, vollkommen heilig und gerecht zu sein. Er würde sich in seinem eigenen Wesen verleugnen und das wird nicht passieren. Stattdessen ist es andersrum so, dass tatsächlich jeder, der von Gott eines Tages in seine Gegenwart aufgenommen werden will, zu 100% diesen Anspruch heilig und gerecht erfüllen muss. Und spätestens an dieser Stelle stirbt jede Vorstellung von Selbstgerechtigkeit. Und wenn du bisher so gedacht hast, dann gilt es heute zu erkennen, dass das ein trügerischer Fehlschluss ist. Das ist eine Erkenntnis, die ist unumgänglich, aber auch eine zweite Erkenntnis ist ganz bedeutsam. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heißt, die notwendige Erkenntnis, Doppelpunkt, selbst verschuldet. Ja? Zweiter Punkt, die notwendige Erkenntnis, Doppelpunkt, selbst verschuldet, Vers 13. In Vers 13 sehen wir jetzt diese Gegenüberstellung, den Zöllner. Und wir bekommen Einblick in seine Haltung gegenüber Gott, sowohl die äußerliche als auch die innerliche Haltung. Zunächst mal seine äußerliche Haltung, da lesen wir in Vers 13, der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust. Wir versuchen uns mal hineinzuversetzen, also der steht da in diesem Tempelbezirk und inmitten von diesem Tempelbezirk ist der Tempel in der Mitte, das Zentrum. Und der Tempel hat auch dieses Heiligtum, dieses Allerheiligste gehabt, wo Gott gewohnt hat. Das durfte keiner betreten, dieses Allerheiligste. Und rund um den Tempel gab es eine ganze Reihe von Vorhöfen und einiges an Umgebung. Und nun wissen wir nicht genau, wo dieser Zöllner stehen blieb, aber ihm war klar, dass er mit seinem Leben nicht in Gottes heilige Gegenwart treten darf. Und so heißt es hier, er blieb weit ab stehen. Und dazu kommt, dass er sein Gesicht zum Boden verneigte, anstatt in den Himmel hinaufzuschauen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Kind, das weiß, dass es Mist gebaut hat und was sich gar nicht traut, Papa oder Mama in die Augen zu schauen und nach oben zu schauen. Und dann heißt es hier noch, er schlug sich an die Brust. Und das war mitunter ein Ausdruck der Verzweiflung und der Ratlosigkeit. Das heißt, dieser Zöllner ist in seiner ganzen Haltung das komplette Gegenteil des Pharisäers. Er schaut weder auf andere und zugleich erachtet er sich selbst nicht für würdig, überhaupt vor Gott kommen zu dürfen. Aber er ringt sich durch. Und trotz seiner ganzen Verzweiflung kriegen wir dann in seinem Hilferuf hier in Vers 13, in seinem Gebet, mit, was seine innere Haltung betrifft. Wenn er hier sagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Was für eine ehrliche und demütige Selbstaussage. Nichts von, ja, ich weiß, dass ich hier und da auch mal gesündigt habe, aber es ist ja kein Mensch perfekt. Und auch nicht, ja, das stimmt schon, meine Weste ist auch nicht so ganz rein, aber es gibt ja doch deutlich Schlimmere als mich. Nein, seine Worte, die drehen sich nur um ihn vor Gott. Diese Worte, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Man könnte ja auch übersetzen mit Gott versöhne mich oder Gott sühne mich. In dem Sinne von Gott leiste du Sühne für meine Sünde. Und indirekt wäre das auch ein Ausdruck, der deutlich macht, also ich werde mit meiner eigenen Sünde nicht fertig. Interessant ist an dieser Stelle, dass es hier heißt, nicht Gott sei mir einem Sünder gnädig, also einem unter vielen halt, sondern im Griechischen steht hier extra ein Artikel. Und so muss diese Betonung hier lauten, und so ist es auch in der Elberfelder Übersetzung und auf dem Blatt, was ihr habt, dass es da heißt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und damit wird das Ganze viel persönlicher, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil unterm Strich bringt das zum Ausdruck, dass ich nicht bei der Erkenntnis stehen bleiben kann, dass wir ja alle irgendwie Sünder sind, sondern das muss zu einer persönlichen Erkenntnis und zu einem ganz persönlichen Bekenntnis kommen, dass da lautet, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und ich will an dieser Stelle mal ganz persönlich fragen, hast du schon mal so gebetet? Ja, hast du diese notwendige Erkenntnis und dieses ehrliche Eingeständnis vor Gott, ich bin Sünder? Punkt. Kannst du von ganzem Herzen das so sagen? Gott sei mir, Daniel, dem Sünder gnädig. Gott sei mir, Wolfgang, Maike, Charlotte, Wilhelm, Karl, Hendrik, wer auch immer. Gott sei mir, dem Sünder gnädig. Ich weiß, dass das manch einem absolut nicht schmeckt, sich so absolut die Blöße zu geben vor Gott. Und am liebsten würden wir unsere Sünde auch immer wieder beschönigen und rechtfertigen und einfach übertünchen. Aber Schuld wirst du nicht los, wenn du versuchst, sie kleinzureden, auch nicht, wenn du versuchst, sie zu erklären und auch nicht, wenn du versuchst, sie zu verstecken. Nein, Schuld muss ehrlich bekannt werden, muss bezahlt werden und dann vergeben werden. Und da wir letztendlich, immer wenn wir sündigen, gegen Gott sündigen, muss ich auch ehrlich meine Sünde vor ihm bekennen und er muss mir vergeben. Und so ist an dieser Stelle für den Zöllner ganz klar, dass Gott der Adressat seines Gebetes ist. Ja, mit Sicherheit hat dieser Zöllner vieles in Ordnung zu bringen gehabt mit anderen Menschen, wo er sich versündigt hat und er musste das auch in Ordnung bringen später. Aber sein und auch unser größtes Problem ist, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Aber da müssen wir nicht stehen bleiben. Sondern wenn du erkennst, dass du als sündiger Mensch vor Gott stehst und seine Gnade brauchst, dann darfst du dich an ihn wenden. Die notwendige Erkenntnis ist also, ich bin nicht gerecht vor Gott, ich bin Sünder, ich bin selbst verschuldet. Und jeder, der das erkennt, für den gibt es Hoffnung und Lösung. Und er darf sich an Gott wenden. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt heute Morgen noch. Drittens, die einzige Lösung, Doppelpunkt, Christus gerecht. Die einzige Lösung, Doppelpunkt, Christus gerecht. Vers 14. In Vers 14 macht Jesus eine wunderbare Zusage für diesen Menschen, der seine Sünde erkannt hat und der Gott um Vergebung seiner Schuld gebeten hat. Hören wir da nochmal rein, dass Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was für eine wunderschöne Entlastung für diesen Sünder, der sich vor Gott gebeugt hat und der seine Schuld vor Gott bekannt hat. Der Zuspruch an ihn lautet hier, du bist gerechtfertigt. Ja, mit anderen Worten, du kannst vor Gott bestehen. Er rechnet dir deine Schuld nicht mehr an. Aber wie ist das möglich? Hat Gott seinen Anspruch jetzt einfach runtergesetzt? Nimmt er das am Ende doch nicht alles so ernst und lässt dann irgendwie doch alle so noch durchrutschen? Am Ende kommen ja eh alle in den Himmel, so nach diesem Motto? Nee, absolut nicht. Vielmehr bezahlt ein wirklich Gerechter für die Ungerechten. Ein Sündloser starb für mich, den Sünder. Ja, einige Zeit, nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hat, ging er selbst als der sündlose Sohn Gottes ans Kreuz und er wurde dort stellvertretend vor Gott bestraft für mich, an meiner Stelle. Und so wurde dieser große Tausch möglich, der ausschließlich dich und mich vor Gott gerecht machen kann. Es gibt keine andere Möglichkeit. Dieser Tausch, der sieht so aus, dass Jesus dieses vollkommene, heilige Leben geführt hat, dieses gerechte Leben, das zu 100% den Anspruch Gottes erfüllt. Aber Jesus starb am Kreuz wie ein Sünder. Er wurde bestraft von Gott wie ein Ungerechter. Und nun bietet Jesus dir und mir diese Auslösung, ja, diese Erlösung an, indem er sich selbst vor Gott meine Sünde anrechnen lässt und mir auf der anderen Seite zugleich zu 100% vor Gott seine Gerechtigkeit anrechnet. Und deshalb bin ich kein besserer Mensch und deshalb habe ich auch nicht die Gnade Gottes mehr verdient. Aber wir sehen an dieser Stelle, jegliche Selbstgerechtigkeit, die ist damit begraben. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist auch jegliche Selbstverschuldung, jegliche Sünde so, dass sie mir vor Gott nicht mehr angerechnet wird, nicht mehr vorgehalten wird. Nein, sie ist bezahlt. Sie ist vergeben. Sie ist weg. Gott kreidet sie mir nicht mehr an. Es gibt nur eine einzige Lösung, um vor Gott gerecht zu werden, und das ist Christus-Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die außerhalb von mir liegt und die ich mir selbst gar nicht zumessen kann. Die Gerechtigkeit, die nur in Jesus Christus zu finden ist. Aber es ist eine Gerechtigkeit, die mir nicht automatisch gilt und angerechnet wird, sondern die ich im Glauben persönlich in Anspruch nehmen muss. Das macht unser Text hier deutlich mit folgenden Worten. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Zwei Optionen werden hier also genannt, wie du dich heute vor Gott positionieren kannst. Entweder wie dieser Pharisäer, der vieles auf sich selbst hält und der denkt, er könnte alleine vor Gott bestehen, oder wie der Zöllner, der sich vor Gott beugt, der sich erniedrigt und eingesteht, ja, ich bin ein sündiger Mensch, und der seine Schuld vor Gott bekennt, aufrichtig und um Vergebung bittet. Und nun könnte manch einer sagen, ja gut, also wenn ich so ein Typ wie der Zöllner wäre, dann würde ich auf jeden Fall auch das wahrnehmen und würde mich auch an Gott wenden. Aber ich bin ja nicht so ein Typ. Ja, so viel Dreck habe ich nicht am Stecken, wie der wahrscheinlich hatte. Und menschlich gemessen mag das vielleicht der Fall sein, aber die Frage ist ja am Ende gewesen, wie bewertet Gott dein Leben? Und wenn du so denkst, wenn du denkst, naja, so schlimm wie die anderen oder wie der Zöllner oder so bin ich nicht, will ich dich einladen, dass du anfängst, dich mal mit Gottes Maßstab, mit Gottes Wort näher auseinanderzusetzen und aufrichtig zu schauen, wie du vor Gott tatsächlich dastehst. Und ich bin davon überzeugt, wenn das jemand aufrichtig tut, dann wird er merken, dass er ganz schnell eigentlich vor Gott auf die Knie gehen muss und seine Sünde bekennen muss. Die Frage ist, wenn du das erkennst, ob du das tust. Und vielleicht sitzt auch der ein oder andere hier heute Morgen und fühlt sich angesprochen und du weißt, dass du vor Gott in deinen Worten, in deinen Taten, in deinen Gedanken, in deiner ganzen Lebensrichtung dich versündigt hast, so ohne ihn gelebt hast. Und wenn es dir so geht, dann darfst du dich heute im Gebet an Gott wenden. Dann darfst du ihn um Vergebung deiner Sünden bitten. Dann darfst du ihn um Vergebung bitten dafür, dass du ohne ihn gelebt hast, dein eigenes Ding gemacht hast. Und du darfst ihm zum Ausdruck bringen, dass deine Lebensrichtung sich nun ändern soll. Dass du ab sofort mit ihm leben willst, dass er der Herr deines Lebens sein soll. Die Bibel nennt das mit diesem alten Wort Buße. Sag ihm, dass du glaubst, dass Jesus Christus auch für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und bitte ihn, dass das für dich angerechnet wird, dass das für dich gilt. Bitte ihm, dass seine Gerechtigkeit dir angerechnet wird. Diese vier heute Morgen hier, die haben das erkannt. Sie haben erkannt, dass sie Sünder vor Gott sind und dass sie nichts dringender brauchen als seine Gnade. Ja, sie haben verstanden, dass sie Vergebung brauchen und sie haben diesen Kurswechsel, diese Umkehr erlebt. Und nun bringen sie in der Taufe symbolisch genau das nochmal zum Ausdruck, nämlich in folgendem Sinne, sie haben ihr altes, sündiges Leben ohne Gott mit Jesus in den Tod gegeben. Das heißt, das Alte ist vergangen und sie sind zu neuem geistlichen Leben mit Jesus auferstanden. Und dieses neue geistliche Leben, das darf nun Stück für Stück immer weiter Gestalt gewinnen in ihrem Leben und sie dürfen und wollen Jesus ähnlicher werden. Sie sind gerecht gemacht vor Gott. Nicht, weil sie es selbst bewirkt haben, sondern weil Jesus es für sie bewirkt hat. Und für jeden dieser vier ist diese Entscheidung für Jesus klar gefallen und über sie gilt, wie es hier in dem Text heißt, sie gehen gerechtfertigt nach Hause. Nicht nach der Taufe erst und auch nicht durch die Taufe als solches, sondern durch Jesus Christus und durch die klare Entscheidung für ihn. Taufe, die symbolisiert das nur nochmal. Aber sowohl dieses Gleichnis von heute Morgen als auch die vier, die fordern uns heraus mit ihren Lebenszeugnissen. Und zwar verlangen sie auch uns eine persönliche Entscheidung ab. Eine Frage, die da lautet, beugst du dich vor Jesus oder nicht? Ja, worauf setzt du? Auf welche Karte? Selbstgerechtigkeit oder Christusgerechtigkeit? Und wie gehst du in dein Haus zurück? Als gerechtfertigt oder als schuldig? Ja, wie wirst du vor Gott stehen? Wie wirst du vor ihm bestehen? Hier in Vers 14 haben wir einen interessanten Wechsel, was die Zeitform angeht. Das macht uns, glaube ich, ganz gut was deutlich. Es ist ein Wechselspiel zwischen Präsens und Futur. Und zwar in dem Sinne, dass es da heißt, ob du dich im Hier und Heute vor Gott erniedrigst und beugst oder nicht, das entscheidet darüber, ob er dich eines Tages erniedrigen und verdammen wird oder ob er dich erhöhen wird und in den Himmel aufnehmen wird. Anders ausgedrückt, deine Entscheidung der Gegenwart entscheidet über deine Zukunft. Ja, die Entscheidung wird in diesem Leben getroffen für die Ewigkeit. Und ich hoffe, dass jeder, der heute Morgen hier ist, ein ganz klares Ja zu Jesus bekommt, indem er erstens diesen fatalen Fehlschluss der Selbstgerechtigkeit erkennt, indem er zweitens diese notwendige Erkenntnis seiner Selbstverschuldung vor Gott zum Ausdruck bringt und indem er drittens diese einzige Lösung, diese Gerechtigkeit durch Jesus Christus, ganz persönlich im Glauben ergreift. Und wenn ein Mensch das tut, wenn ein Mensch Jesus Christus angenommen hat, dann gilt für ihn das, was Paulus später in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 schreibt. Und mit diesen Versen will ich schließen heute Morgen. Da heißt es in 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt in Vers 11 dieser große Wechsel. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir wollen zusammen jetzt gleich ein Lied singen und das Lied heißt Ein für allemal und das greift gut auf, was wir gerade gehört haben und ich will einladen, dass wir dieses Lied entweder singen als Bekenntnis, wenn du klar sagen kannst, ja, das entspricht dem, was ich glaube, oder dass du dieses Lied nutzt, um über das Gehörte nochmal nachzudenken und vielleicht auch über das, was da in dem Text drin ist, ganz persönlich nochmal nachzudenken, wie es dich betrifft. Wir singen zusammen Ein für allemal.